Jesaja 49. 1 bis 17. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merket auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoße der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum Spitzenpfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seiest mein Heil bis an die Enden der Erde. So spricht der Herr, der Erlöser Israel, sein Heiliger zu dem, der verachtet ist von den Menschen und verabscheut von den Heiden zu dem Knecht, der unter Tyrannen ist. Könige sollen sehen und aufstehen und Fürsten sollen niederfallen um des Herrn willen, der treu ist, um des heiligen Israels willen, der dich erwählt hat. So spricht der Herr, ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tage des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst. Zu sagen, den Gefangenen geht heraus und zu denen in der Finsternis kommt hervor. Am Wege werden sie weiden und auf allen kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie werden weder Hunger noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. Ich will alle meine Berge zum ebenen Wege machen und meine Pfade sollen gebahnt sein. Siehe, diese werden von ferne kommen und siehe, jene vom Norden und diese vom Meer und jene vom Lande Sinim. Jauchze dir Himmel, freue dich Erde, lobe dir Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen, kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Amen. Normalerweise kriegt man von den Banken nichts geschenkt. Wir bezahlen unsere Schuldzinsen und die nehmen es gerne an. Aber einmal im Jahr, wenigstens bei meiner und ihrer großen Hausbank, bekommt man doch etwas zu Weihnachten. Und zwar in diesem Jahr war es ein schöner, großer Kalender, eigentlich so wie jedes Jahr. Dieser Kalender der Landesgirokasse ist eigentlich beachtenswert. Ich möchte keine Werbung machen für diese Bank. Vor 175 Jahren nämlich hat Königin Katharina, das war die Frau von Wilhelm I. aus Württemberg, der hier seine Königsloge hatte, in diesem Fall, der hatte eine kluge Frau, die Katharina aus Russland. Und die hat nämlich die Universität Hohenheim gegründet, aus einem ganz bestimmten Anlass. Im Jahre 1816-17 war in unserem Land eine entsetzliche Hungersnot. Und dann sagte sie, es genügt nicht, dass wir bei der nächsten Hungersnot wieder Lebensmittel aus dem Ausland einführen, sondern wir müssen Landeskinder, so sagte sie, erziehen, dass sie selbst hier in diesem Land mehr pflanzen und besser ziehen können. Und so gründete sie diese Universität, so weitsichtig, eine Frau im letzten Jahrhundert. Heute also 6000 Studenten in der Uni im Schloss, wie es heißt. Und nun ist der Kalender so. Es ist jedes Mal eine Folie auf das Bild gelegt. Eine Folie, darauf sieht man zum Beispiel einen Hörsaal, einen modernen Hörsaal im herzoglichen Schloss und darunter auf dem Bild der alte Bau. Oder auf der Folie die Bibliothek, darunter das Privatgemach des Regenten. Oder auf der Folie ein Forschungslabor und darunter das alte Gemäuer. Aus ganz verschiedenen Zeiten sind die Bilder auf der Folie und auf dem Bildblatt. Aber sie gehören zusammen. Sie erklären sich. Sie bedingen sich gegenseitig. Sehen Sie, genau so müsste ich es hier machen. Mit Ihnen gleichsam ein Seminar, ein theologisch-biblisches Seminar abhalten, indem wir nämlich die Folie der Offenbarung auf dieses Kapitel legen. Wirklich, die Folie der Offenbarung auf dieses Kapitel legen. Und dann stellen Sie Erstaunliches fest. In der Offenbarung ist die Rede vom Pilgerweg der Jesu-Gemeinde durch die Zeiten. Und hier auf dem Blatt der Pilgerweg der Gottesgemeinde durch die Zeiten der Gefangenschaft. In der Offenbarung ist es Lamm. Hier ist es deckungsgleich der Gottesknecht. In der Offenbarung Jesus Christus, hier der Prophet. In der Offenbarung Jerusalem, hier Babel. Jesaja und Offenbarung durch Jahrhunderte getrennt, aber foliengleich, foliengleich. Eine hochinteressante Entdeckung, wie zwei Bücher über Jahrhunderte hinweg zusammengehören. Aber das nur als Vorbemerkung. Unser Thema, nämlich, wenn man vergeblich arbeitet, klingt gleich in Vers 4 an, wo das Wort auftaucht, vergeblich. Lateinisch, frustra, wir sagen heute, frustriert. So, wie es dann im Psalm 90 wieder heißt, und an jedem Sarg, fast an jedem Sarg, sprechen wir es, unser Leben wäre 70 Jahre, und ins Hochkommt, so sind es 80 Jahre, und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, als flögen wir davon, ist doch nur vergeblich, ist doch nur frustra, ist doch nur frustriert. Vergeblich. Ein schlimmes Wort, das uns krank machen kann. Vergeblich, zum Beispiel vergeblich gearbeitet. Wenn man zurückdenkt an seine Schulzeit, 13 Jahre, wenn man nicht ganz zu den Faulen gehört hat, hat man doch wirklich gearbeitet und gelernt und geackert. Ja, die Lampe ist kaputt, aber das tut nichts, sag ich zur Sache. Gearbeitet. Und wenn man mich heute fragen würde, das Abitur mitzuschreiben, dann wären Riesenlücken, 90% überhaupt nicht mehr da. Vergeblich gelernt. Durchgefallen, vergeblich. Oder vergeblich war die Berufszeit, nicht nur die Schulzeit. Ich kenne einen Kaufmann, der vor ungefähr 20 Jahren sich unheimlich Mühe gab, sein ganzes Lohnbuchsystem umzustellen auf Lochkarten. Es kostete ihn unendlich Mühe und er hat mir es gezeigt, seine vielen Lochkarten, die er angelegt hat und die über eine spezielle Maschine, die ihm nun seine Arbeit erleichtern konnten. Und dann, vor einigen Jahren, kam der ganze Computer. Und ich sehe ihn noch, wie er seine Lochkarten in Kartonweise hinausgetragen hat und hinters Haus gestellt. Wochen, Monate, vergeblich. Vergeblich gearbeitet. Frustrierend, sagte er, als er mir die Kartons zeigte, die hinter seinem Haus aufgestapelt waren. Oder vergeblich gewartet. Man ging auf Kur. Man erhoffte sich Linderung. 4 Wochen, 2 Wochen angehängt und kam nach Hause. Hat's geholfen. Die Zeit war im Sanatorium vergeblich. Vergeblich. Viele von uns sind frustriert. Und wenn man frustriert ist, dann fragt man sich, was hilft denn eigentlich? Hilft denn Chemie? Hilft Therapie? Hilft Philosophie? Wissen Sie, Jesaja bringt frustrierten Leuten Theologie, genauer Theos, Gott. Er bringt dann Gott ins Spiel. Nicht, was hilft? Diese Frage beantwortet er nicht, sondern er sagt, wer hilft? Wer hilft, wenn man frustriert ist? Er sagt, hört mir zu, fängt er an. Merkt auf, ein ewiger Klang geht durch die Welt, durch die Zeit, durch alle Völker. Hört mir zu, die ihr aus dem Lärm des Tages kommt. Hört mir zu, die ihr die Schlagzeilen schon gar nicht mehr lesen könnt. Hört mir zu, die ihr von den Wortkaskaden eines ganzen Arbeitstages geradezu erschlagen seid. Hört mir zu, die ihr jenes Geschwätz nicht mehr ertragen könnt, das immer wieder an euer Ohr dringt. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne hört. Und dieses Hören auf diesen Gott, dieses Hören mit der ganzen Gemeinde quer durch die Jahrtausende verbindet sie. Sehen Sie, wir haben jetzt heute Abend Jesaja 49 aufgeschlagen. Und ich habe es Ihnen vorgelesen. Das ist im Jahre 1993, wo wir hier Frieden haben, Gott sei Dank, aber um uns herum schon Kriege und Blutvergießen und schreckliches Leiden. Das ist 1993. 1943, hier an dieser Stelle, hat Prälat Hartenstein dieses Kapitel hier aufgeschlagen. Und hier saßen schon junge Kriegerwitwen, hier saßen junge Krüppel aus dem Krieg schon zurückgekehrt, solche, die man nicht mehr brauchen konnte draußen an der Front. Hier saßen Leute unter diesem Kapitel, Leute, die warteten auf den nächsten Alarm und nicht recht wussten, ob sie denn wieder gesund nach Hause kommen. Das war 1943. Man könnte sagen, 1900 nicht nur, sondern das weiß man, 1543 saß Luther über diesem Kapitel, 3 Jahre vor seinem eigenen Tod, in einer großen Angst vor dem Fehlschlag seiner ganzen Bewegung der Reformation, angefochten von der Frage, frustriert, ob denn alles etwas genützt habe, seine Thesen und sein Herausgeben der Bibel. Im Jahre 43 saß ein Paulus darüber und buchstabierte seinen Brief an diesen Fragen. Und 543 vor Christus war es die Gemeinde in Babel hinter der medischen Mauer in der Gefangenschaft. Sehen Sie, wie eine ewige Posaune geht dieses Wort durch die Zeiten und verbindet Menschen zu seiner Gemeinde der Wandernden und Wartenden, dem Ruf nachgehend. Es ist fast wie eine Antwort auf die Frage, wer denn ein Christ sei. Ein Christ ist ein Hörender, ein Höriger, ein Horchender, ein Gehorchender. Einer, der diesem Herrn angehört und seinem Ruf folgt. Und deshalb weiß auch Jesaja nichts Besseres als vor frustrierten Menschen, und an einer Stelle unseres Herzens sind es wir alle, als diesen frustrierten Menschen, diesen seinen Knecht vorzustellen, der uns helfen kann, wenn wir von der Vergeblichkeit angekratzt oder gar von der Vergeblichkeit geplagt und krank gemacht sind. Also, er stellt uns seinen Knecht vor. Erstens seine Geburt. Erstens seine Geburt. Immer wieder erzähle ich von Kinderheimen. Von jenem Kinderheim, das ich auch nicht vergessen kann, heute gibt sie es ja nicht mehr. Heute sind Kinderheime nicht mehr notwendig. Kinder kommen gar nicht mehr zur Welt. Damals wurden sie noch gebraucht. Kinder, die keine Eltern hatten, vielleicht Mütter, die sie nicht wollten. Und wenn man ein solches Kinderheim besuchte, war man immer wieder tief betroffen. Einmal von der Fröhlichkeit und Unbeschwertheit einer Kinderschar, die an den Schürzen ihrer Tanten hingen. Aber wenn man näher hinschaute und die Leiterin nahm solch ein Kind auf den Arm und sagte, und jetzt schauen Sie doch einmal diesem Kind in die Augen, Und dann entdeckte auch einer, der wenig mit Kindern damals zu tun hatte, entdeckte an diesen Augen diesen unendlichen Schmerz, nämlich ein nicht gewolltes Kind zu sein, ein unerwünschtes Kind zu sein, einer, der aus Versehen auf die Welt gekommen ist und deshalb auch gebracht in ein Kinderheim, weil kein anderer Raum in dieser Welt war. Liebe Freunde, es ist schwer zu tragen, unerwünscht gewesen zu sein. Hier heißt es, Gott hat seinen Knecht Jesus von Mutterleib an berufen. Jesus, der Knecht, ist kein unerwünschtes Kind. Es gab und gibt eine theologische Strömung, die sagt, Jesus sei als ganz normaler Mensch geboren worden. Und dann habe Gott dieses Menschenkind Jesus adoptiert, habe ihm nach und nach seine Weihen erteilt, es schließlich zu seinem eigenen Sohn geadelt, bis schließlich eben Jesus der Erlöser war. So nach dem Motto, vom Tellerwäscher zum Präsident oder von der U-Boot zur Kanzel oder, so wie man in Norddeutschland sagt, vom Vikar Nimes zum Bischof, sehen Sie. Jesus war nie ein Herr Nimes. Er war nie einer, der unbekannt war. Unser Herr war schon unter dem Herzen der Maria empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Gott hat von der ersten Sekunde an nur auf diesen einen seine Hand gelegt und auf ihn sein Auge gerichtet. Das ist mein lieber Sohn. Diesen Vers könnte man auch so übersetzen. Über dem einen Knecht Jesus steht der Himmel offen. Das, was die Religionen immer versucht haben und versuchen, nämlich von uns aus den Himmel zu öffnen, das ist schon hier an diesem Sohn passiert. Der Himmel ist offen. Und wer ihm angehört, diesem Knecht, der erfährt es genauso. Einmal, meine Geburt war nicht vergeblich. Von der ersten Sekunde an hat Gott uns so gewollt. Und zwar so, wie wir sind. Vielleicht hat mein Vater mich nicht gewollt. Vielleicht hat meine Mutter mich anders gewollt. Vielleicht waren sie beide mit mir überfordert. Aber wissen Sie, was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Und wenn Sie heute Abend hier auf dem Stuhl sitzen mit jener tiefsten Frustration, nämlich ein unerwünschtes Kind zu sein, ein nicht gewolltes und einer, der bis heute letztlich nicht angenommen ist von den anderen. Wer so frustriert ist, der höre noch einmal die Aussage dieses Textes für sich. Gott hat sie gewollt. Gott hat sie so gewollt. Gott hat sie so gewollt, wie sie heute Abend hier auf diesem Stuhle sitzen. Und für sie gilt auch das andere, was von dem Knecht dann gilt, dass über ihnen der Himmel offen ist. Wie oft sage ich's hier an dieser Stelle meinen jungen Ehe- und Brautleuten? Sehen Sie, als Luther in den Bann getan wurde und in die Reichsacht, als er vogelfrei war, und er gefragt wurde, wo willst du denn bleiben? Wo denn? Und dann antwortete er, überlegen. Ich bleibe sub coelo Dei, zu Deutsch. Ich bleibe unter dem offenen Himmel Gottes. Sehen Sie, so wie Sie heute Abend hier sind, so hat sie Gott gewollt. Unter über ihrem vermeintlichen dunklen Himmel und unter ihren vermeinten schweren Wolken, wissen Sie, Sie leben unter dem offenen Himmel Gottes. Und wem der Himmel offen ist, dem sind auch die schwersten und dunkelsten und schwierigsten Wege sonnenhell. Das ist die Wahrheit. Seine Geburt. Zweitens, sein Beruf, sein Beruf. Hier stehen zwei Titel seines Berufes, nämlich einmal ein scharfes Schwert und ein spitzer Pfeil. Ein scharfes Schwert ist sein Beruf. Schwert ist ein Instrument der Trennung. Sie können sich's nur so klar machen. Ein Mensch ist von Krebs befallen. Und dieser Mensch kann nur gerettet werden, wenn er vom Krebs getrennt wird. Die Operation tut weh. Sie verursacht Schmerzen und Leiden. Aber die Operation ist der einzige Weg zur Heilung. Liebe Freunde, wir mögen vielleicht keinen Krebs haben, aber wir haben Schuld und Sünde. Das ist dasselbe, ob wir sagen, wir haben Krebs oder wir haben Sünde. Wir sind damit todkrank. Und dieses Krebsgeschwür der Sünde frisst sich weiter und ist absolut tödlich. Nur er kann trennen. Und sein Skalpell ist das scharfe Schwert. Es tut weh, es verursacht Schmerzen, bringt Leiden, aber es ist der einzige Weg der Rettung. Manchmal ist es gar kein Geschwulst in uns, sondern es ist ein anderer Mensch, der keinen guten Einfluss ausübt, eine schlechte Gesellschaft, sogar eine unmögliche Familie. Dieser Knecht mit seinem Schwert trennt Freunde, angebliche Freunde, trennt Bekanntschaften, trennt Familien. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und lebe. Wenn Gott Schmerzen verursacht durch Trennung, liebe Freunde, dann will er heilen. Und ein Pfeil, Schwert und Pfeil, sehen Sie, an dem sieht man es wieder. Man könnte das Folienbild der Offenbarung nehmen. Dort ist genau dasselbe Bild. Dort wird vom Weiß, vom Ritter, von dem Reiter berichtet, der einen Pfeil in seinen Händen hat. Und ein Pfeil, das ist seine Absicht. Ein Pfeil will treffen, nicht streifen, nicht kitzeln, nicht ein paar Unannehmlichkeiten bringen. Ein Pfeil will einen Blattschuss erzielen, möglichst ins Herz gehen. Dieser Knecht Jesus Christus zielt auf unser Herz. Manchmal kommt mir vor, dieser Knecht mit seinem Wort soll uns etwas kitzeln, ein paar nette Gedanken bringen, uns in andere Gedankengänge weiterführen. Es soll uns Angenehmes gesagt werden. Es ist so, dass dieser Jesus mit seinem Pfeil in unser Herz will. Er will uns treffen. So wie dieses Wort einst den Grafen von Zinzendorf getroffen hat, als er dann schrieb, ich bin durch manche Zeiten in meinem Geist gereist. Nichts hat mir's Herz genommen, nichts hat mir's Herz getroffen, als ich da angekommen, auf Golgatha, Gott sei's gepreist. Noch ein interessanter Zusatz. Hier heißt's nämlich von dem spitzen Pfeil, dass er im Köcher verwahrt sei. Und hier heißt es von dem Schwert, das mit der Hand bedeckt sei. Ich habe mir überlegt, was könnte denn das heißen? Aber in diesem Nebensatz steckt ein großes Geheimnis. Alles wirklich Große trägt den Stempel des Verhüllten. Merken Sie es. Alles wirklich Große in dieser Welt trägt den Stempel des Verhüllten, der Schlichtheit, der Verborgenheit. Wir sind ja dabei, das Große daran zu messen, wie glänzend es ist, wie erfolgreich, wie gewaltig es auftritt. Alles Edle und Große trägt den Stempel des einfachen Lebens, liebe Freunde. Alles Große und Edle trägt den Stempel des einfachen Lebens. Das gilt auch für den Knecht. Es heißt hier nicht, das Wort ward Glanz, das Wort ward Feuerwerk, das Wort ward strahlender Himmel, sondern das Wort ward Fleisch, war gering, war unansehnlich. So wie Vers 3, du bist mein Knecht, aber durch dieses Fleisch will ich mich verherrlichen. Alles Echte trägt den Stempel des Einfachen, des verhüllten Lebens. Ich denke an jene Frau, doch sie ist jetzt in der Zwischenzeit alt, sie hat 5 Kinder großgezogen. Der Mann ist früher gestorben. Eine Frau, die keine Verdienstmedaille bekam, keine Schlagzeilen. Eine Frau immer im Hintergrund. Und trotzdem, wer ihr begegnet, weiß, sie trägt jenen Stempel, der bleibt. Oder jener Kollege droben auf einem Albdorf. Als Dekan hat ihn niemand gefragt. Eine Berufung kam sein ganzes Leben nie. Er predigt seinen Bauern schon seit 35 Jahren und begleitet sie durch die Jahre auf den Friedhof. Und trotzdem, er trägt diesen Stempel, den Stempel der Verhüllung, das Edle und Große. Liebe Freunde, manche unter uns denken, ich habe vergeblich gearbeitet. Ich wurde nie gelobt. Mein Chef hat für mich kein Essen gegeben. Die Zeitung hat über mich noch keine Silbe gebracht. Sat.1 bat mich nie um ein Interview. Herr X oder Frau Y, noch nie gehört. Viele tragen schwer daran, dass sie eigentlich unbekannt und deshalb vergeblich gearbeitet, sogar vergeblich gelebt hätten. Liebe Freunde, wenn Sie den Stempel dieses Knechtes tragen, haben Sie mehr als alle anderen. Wer kennt den Artikel, das Bild oder das Radiointerview noch nach wenigen Tagen? Gott kennt den Stempel der Verhüllung. Wir müssen nicht groß herauskommen, Freunde. Keiner muss groß herauskommen. Aber jener Stempel des Knechtes soll tief in uns hineinkommen. Darum geht es in diesem Leben. Sein Prägestempel der Verhüllung. Seien Sie nicht frustriert über Ihr angeblich kleines Leben, das nicht zum Zuge kam. Sie tragen durch diesen Herrn den Stempel der Verhüllung. Und der ist mehr wert als alle anderen Auszeichnungen. Seine Arbeit. Viertens. Da muss mal Herr Friedrich wieder ran hier. Lassen wir. Herr Friedrich, jetzt ist heiß, jetzt kommen wir zu dem nach. Bei ihm, seine Arbeit, geht's durch die Tiefe, durch die Enttäuschung, durch die Niederlage, durch das Sterben. Sein Lebenslicht ist gelöscht, aber seine Arbeit ist nicht vergeblich. Und nun bin ich vor dem Herrn wertgeachtet, sagt er, und er hat mich zum Licht der Heiden gemacht. Sehen Sie, seine Arbeit stand total unter dem Zeichen des Kreuzes und genau dort ist sie zur Wertarbeit geworden. Und hier steht die Frage, unter welchem Vorzeichen steht meine Arbeit? Unter dem Zeichen des Erfolges? Unter dem Zeichen des Geldes? Unter dem Zeichen der Konkurrenz, die mich antreibt? Unter all diesen Zeichen, die uns bekannt ist, stehen wir eben unter dem Zeichen der Vergeblichkeit. Ich habe vergeblich gearbeitet. Nur an seiner Seite kann ich erleben, dass die Arbeit, die mir schwerfällt, die nicht den gewünschten Erfolg zeitigt, die sie klein und bescheiden und mickrig macht und auch so ausfällt, in seinen Händen wird dies alles zur Wertarbeit. Ich muss meine Arbeit im Zeichen des Kreuzes machen. Ich muss im wörtlichsten Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, vor meiner Arbeit das Kreuz machen. Tatsächlich, ich muss vor meiner Arbeit das Kreuz machen. Und dann sagen, in deinem Namen, Herr, sei es getan. Dann wird ihre Arbeit, ihr kleines Tagwerk, dann wird diese Arbeit zur Wertarbeit in seinen Augen. Und viertens, seine Zeit. Liebe Freunde, es gibt eine Zeit des Gerichts und es gibt eine Zeit der Gnade. Die Zeit des Gerichts, die kennen wir, die Zeiten des Zornes Gottes. Die Zeit der Gnade steht vor uns. Und zwischen der Zeit des Gerichts und der Zeit der Gnade steht dieser Knecht selber. Und er sagt, die ihr durch die Zeiten des Gerichts gegangen sind, ich will euch in die Zeit der Gnade bringen. Und schon hier entwickelt er ein Aufbauprogramm. Er wird das verwüstete Land aufrichten. So, wie es auf der Folie Offenbarung 7 heißt, es wird nicht mehr hungern, es wird sie nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird eine große Stunde der Heimkehr kommen zu seiner Zeit. Das ist der Weg der Gottesgemeinde. Und deshalb der Jubel zum Schluss, lobet ihr Berge mit Jauchzen. Und nun noch ein Satz, ein Sätzlein, das ich Ihnen unterstreichen muss. Hier heißt es, ich will alle meine Berge zu ebenen Wegen machen. Hier heißt's alle Berge. Ich stehe wie vor einem Berg. Und Jesaja meint, jeder hat seinen Berg, jeder hat sein Gebirge, jeder hat sein Himalaya. Und nun wird vor dieses Wort ein Wörtlein gesetzt, genauer ein Buchstabe. Hier heißt es nicht mein Berg, sondern es ist sein Berg. Der Jesus, der Knecht Jesus sagt, so habe ich mich mit dir verbündet, dass dein Berg mein Berg sei, dein Leid mein Leid, dein Unglück mein Unglück, deine Not meine Not. Also, mein Krankheitsberg, dein Berg. Mein Familienberg, Herr, dein Berg. Mein Berufsberg, morgen, dein Berg. Du trägst ihn ab. Du weist einen Weg hinüber. Es ist nichts vergeblich, Freunde. Es ist nichts vergeblich. Der Herr hat sein Volk getröstet. Und desto trotz, Zion sprach dieses schreckliche Aber. Ist's denn wirklich wahr? Und deshalb das schönste Wort am Schluss, das Sie alle kennen. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ich las ein Büchlein von Thomas Harley, die Geschichte der Barbara aus dem Hause Grebe. Und dort wird von einem Edmund Willis erzählt, spielt in England, der auf Anraten seines Schwiegerpapas eine Bildungsreise antreten muss, um dann seine Frau heiraten zu dürfen, um dann die Tochter des Hauses heiraten zu dürfen. Und interessant, dieser Mann geht und dann schreibt ihm diese Frau, sie habe ihn vergessen, sie könne sich ihn überhaupt nicht mehr vorstellen. Er soll doch ein Bild von ihm schicken. Von ihm. Und daraufhin geht er in Pisa zu einem Steinmetz. Und der fertigt in 10 Tagen ein riesen Standbild an. Eine Büste. Wunderbar gearbeitet. Damit sie ihn nicht vergisst, aber diese Büste, die bleibt in Pisa stehen. Sie ist nicht zu transportieren bis nach England. Und die Frau ist ohne dieses Bild. Gott will kein Standbild machen. Er lässt kein Porträt malen von uns, keine Fotografie. Er macht so, dass er uns immer vor sich hat. Er tätowiert in seine Hand. Und selbst wenn einer sein Kind vergessen könnte, er vergisst nicht, weil ich in seine Hand tätowiert bin. Liebe Freunde, wissen Sie, Sie mögen viele vergessen. Eins aber ist, bleibt dieser Gott, ihr Bild, in seine Hand tätowiert. In nichts vergisst er sie. In keiner Sekunde hat er sie vergessen. Er schaut in seine Hand. Er sieht sie und er hält sie mit seiner Hand. Nichts. Nichts ist vergeblich in unserem Leben. Amen.